die Frage, was ist gut, was ist böse. Und da muss man sagen, nach herrschender juristischer Meinung ist es so, dass Ethik und Moral der Gefühlswelt zuzuordnen ist. Das heißt, meine Moral ist eine andere als ihre Moral. Und deswegen ist das sehr, sehr schwierig, hier irgendwelche moralischen Anforderungen zu postulieren.
Wissen, Orientierung, Verantwortung. Wo gehen wir hin? Auf der Suche nach Antworten für unser menschliches Handeln. Ethik Digital, der Podcast mit Christine Ulrich und Rieke Harmsen.
Herzlich willkommen, liebe Frau Hofstetter. Freut mich sehr, dass Sie heute da sind bei unserem Podcast Ethik Digital. Sie bewegen sich ja schon seit vielen Jahren im Bereich künstliche Intelligenz, Algorithmen, haben viele Bücher geschrieben. Und deswegen freut es mich sehr, dass Sie heute da sind, um ein bisschen aus Ihrer Praxis zu erfahren, zu erzählen und uns auch gerade eben zu diesen ethischen Fragen so ein bisschen Hintergrundinformationen zu geben. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Sie hatten 2019 ja ein Buch geschrieben, Der unsichtbare Krieg. Und damals haben Sie schon gesagt, dass die Sicherheit gefährdet ist, weil USA, Russland und China um die Vorherrschaft der KI kämpfen. Jetzt sind wir mitten in einem Krieg, in einem realen Krieg. Mich würde Ihre Sichtweise interessieren auf dieses Thema, auf die Situation heute, wie Sie die einschätzen. Und wie eben dieser unsichtbare Krieg mit dem realen Krieg zu tun hat.
Der unsichtbare Krieg hat mit dem realen Krieg insofern etwas zu tun, als wir heute von einer hybriden Kriegsführung sprechen. Oft ist es ja so, dass reale Kriege, physisch ausgetragene Kriege begleitet sind von Maßnahmen im Online-Bereich, im Online-Umfeld. Das ist die eine Sache. Und das andere ist natürlich so, dass auch das Schlachtfeld digitaler wird. Wobei man fairerweise sagen muss, oder interessanterweise sagen muss, dass wir das nicht so beobachten, wie wir das gedacht haben. Also in der Ukraine-Krise setzt Russland offensichtlich nicht die Waffensysteme ein, die wir schon im Test in Syrien gesehen haben, was eventuell daran liegt, dass tatsächlich dieses Land Russland weniger diese neuen Generationen an Waffensystemen, die beispielsweise auch mit künstlicher Intelligenz arbeiten, im Einsatz hat oder zur Verfügung hat. Also offensichtlich gibt es dort in Anführungsstrichen nur Einzelstücke. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass die Tendenz weitergeht, mit möglichst viel Technik auf dem Schlachtfeld entsprechende Vorteile zu erreichen.
Ganz konkret, eine Diskussion, die ja auch durch die Medien waberte, war so die Frage, wie ist es, wenn robotergesteuerte Waffen genutzt werden? Wie sehen Sie das? Wie sehen Sie diesen Einsatz? Wie bewerten Sie den?
Die ganze Diskussion um die sogenannten autonomen Waffensysteme, die wird ja schon seit etlichen Jahren geführt bei der UN, hauptsächlich auch bei der Ständigen Abrüstungskonferenz in Genf. Und wir hatten Anfang diesen Jahres eine Resolution der UN, war aber ein Statement der Vereinten Nationen, wonach die Vereinten Nationen diese Art von Waffensystemen nicht bannen werden. Das heißt also, wir müssen damit rechnen, dass Nationen weiterhin an technischer Autonomie, das ist etwas anderes als menschliche Souveränität, an technischer Autonomie arbeiten. Tatsächlich werden hier gerade sehr viele Gelder auch investiert in neue Waffensysteme, die digitaler sind, die auf technische Autonomie hinarbeiten. Also wir müssen damit rechnen, dass das kommt. Es ist auch so, dass, als ich das Buch geschrieben habe, 2019 bereits klar war, dass rund 30 Nationen an dieser Form der neuen Waffensysteme arbeiten. Das heißt also, das wird tatsächlich auf uns zukommen. Ein sehr interessantes Gebiet und in manchen Dingen würde ich mich der Diskussion zu autonomen Waffensystemen nicht anschließen, wenn man ein bisschen tiefer in das Thema einsteigt.
Können Sie ein Beispiel dafür geben?
Also tatsächlich ist es so, dass ich mit der Bundeswehr im Kontakt stehe und dieses Thema ständig betreue und mit überwache, auch deshalb, weil mein Unternehmen 21 Strategies für die Bundeswehr tätig ist und wir natürlich ein KI-Unternehmen sind. Sie haben ja richtig gesagt, ich bin schon seit über 20 Jahren im KI-Geschäft. Und da ist es natürlich ganz virulent. Da stellt sich immer die Frage, ist das überhaupt vertretbar? Ist das rechtlich vertretbar? Wir reden noch nicht mal von der Ethik. Also ist das rechtlich vertretbar, solche Dinge einzusetzen? Ist es dann ethisch vertretbar? Wie sieht es mit dem Sozialen aus? Also diese Dinge gehören angeschaut und untersucht. Und da gibt es auch entsprechende Anforderungen seitens der Bundeswehr und natürlich eben auch seitens der Gesellschaft. Und das gehört berücksichtigt. Und dazu muss man halt einfach sagen, dass wenn ich heute auf den Krieg gegen die Ukraine schaue, dann sehe ich, dass Menschen, Soldaten auf einen Knopf drücken und dieser Vorgang löst einen Vorgang aus, bei dem eine Waffe abgeschickt wird, beispielsweise auf ein ziviles Krankenhaus. Und dann frage ich mich halt eben schon, wenn ich auf der anderen Seite die andere, man muss sagen, schreckliche Option habe, dass ich ein autonomes Waffensystem habe, das aber so in Anführungsstrichen intelligent ist, dass es erkennt, dass es auf ein ziviles Krankenhaus abgeschossen wird, ob dieses Waffensystem dann nicht das Bessere ist, wenn es dann noch mal ganz kurz vor Einschlag entscheidet, dass es abdreht. Diese Systeme gibt es nämlich schon. Und das sind zwei, also verstehen Sie mich richtig, das sind zwei ganz, ganz schlimme Szenarien. Immer ist es übrigens der Mensch, der die Waffe losschickt. Die Waffe macht autonom gar nichts. Aber die Waffe, die smarte Waffe, die autonome Waffe, könnte, und wie gesagt, sowas gibt es, vor dem Treffer nochmal abdrehen, weil sie eben nochmal überprüft, was sie da eigentlich treffen soll. Und wenn das eben ein ziviles Ziel ist, dann wäre es möglich und denkbar, dass diese Waffe abdreht. Und das passiert eben heute nicht mit den aktuellen Waffensystemen, die in der Ukraine in Einsatz gelangen. Also von daher ist halt die Frage, was ist mir da eigentlich lieber? Und da muss ich sagen, eigentlich, ja, das Zweitere wäre mir in diesem schrecklichen Fall dann eben doch noch der liebere.
Ist das denkbar? Es gab ja früher eben diese diversen Atomwaffenverträge, die eben weltweit geschlossen wurden und werden und ja auch zum Teil eben wieder aufgehoben werden. Glauben Sie, dass das eine mögliche Reaktion wäre oder ein gangbarer Weg, dass man eben sich letztendlich zusammensetzt und etwas Ähnliches versucht?
Das ist in der jetzigen Situation komplett unrealistisch, weil wir mehrere Machtblöcke auf der Welt haben, die gegeneinander arbeiten. Und um ein Verbot solcher Waffensysteme zu erreichen, wie beispielsweise auch bei Chemiewaffen, wie beispielsweise auch bei Atomwaffen, da müssen sich tatsächlich alle an den Tisch setzen und die Einigkeit ist faktisch nicht da. Das heißt also, wenn wir völkerrechtlich was machen wollen, dann müssen wir, und das ist die einzige Möglichkeit nach meinem Verständnis, die völkerrechtlichen Verträge anschauen, die wir haben. Und wir müssen die neue Art der Kriegsführung subsumieren unter das, was da ist und müssen überlegen, wie passt das Ganze jetzt Jahrzehnte später auf diese Verträge, die, ja, sagen wir, in den 40er Jahren abgeschlossen worden sind, des letzten Jahrhunderts, wenn ich jetzt beispielsweise an die UN-Charta denke. Daran arbeiten wir auch konkret hier bei uns im Unternehmen, weil wir immer, wenn wir KI bauen, begleitend eine rechtliche Prüfung haben, die praktisch integriert ist in die Softwareentwicklung und eben auch in Anführungsstrichen eine ethische Prüfung, die sich dem dann eben noch ergänzend anschließt. Das führen wir immer durch.
Ich habe auf der Webseite Ihres Unternehmens eben natürlich auch so ein bisschen nachgelesen. Einer der aktuellen Artikel widmet sich eben auch diesem EU-AI-Act, von der eben ja 2025 eingeführt werden soll. Können Sie mir kurz erklären, worum es da geht und inwiefern dort eben ethische Fragestellungen auch angesprochen werden können oder sollen?
Also zunächst mal muss man sagen, wir leben nicht in einem Land, das mit Moral und Ethik hantiert, sondern mit Recht, ja, mit Recht und Gesetz, mit hoheitlich gesetztem Recht. Das ist zunächst mal das, was wirklich für alle gilt. Und das gehört auch immer zuerst abgeprüft, wenn es um, sag mal, neue Systeme geht und um die Bewertung neuer Systeme geht. Das Recht, so hieß es im letzten Jahrhundert, implementiert das ethische Minimum, also auf das wir uns als Gesellschaft geeinigt haben. Aber ich würde das nicht ganz unterschreiben, denn das Recht beansprucht Autonomie neben der Ethik. Ja, also Recht hat auch ein anderes Ziel als Ethik. Ethik und Moral beschäftigen sich mit dem, was gut und böse ist, während das Recht sich eigentlich mit dem beschäftigt, was gerecht ist. Das heißt also, da kommen Minderheiten zum Zuge, die werden mit berücksichtigt in der Gesetzgebung. Es ist nicht voneinander losgelöst, aber es ist doch eben nochmal was anderes. Und wir leben in einem Rechtsstaat. Also das Erste, auf das wir schauen müssen, ist das Recht und sind Systeme, die wir bauen und die wir live nehmen, tatsächlich auch compliant mit der aktuellen Gesetzgebung oder dem, was eben in der Pipeline ist, was eben Gesetzgebung, was Gesetz werden soll in der Zukunft. Und das ist beispielsweise der EU AI Act. Und dann haben wir daneben die Frage, was ist gut, was ist böse. Und da muss man sagen, nach herrschender juristischer Meinung ist es so, dass Ethik und Moral der Gefühlswelt zuzuordnen ist. Das heißt, meine Moral ist eine andere als Ihre Moral. Und deswegen ist das sehr, sehr schwierig, hier irgendwelche moralischen Anforderungen zu postulieren, weil wir da unter Umständen überhaupt nicht auf ein gemeinsames gesellschaftliches Verständnis kommen. Also das ist wirklich ein bisschen eine schwierigere Sache. Kann man auch machen, machen wir auch, aber ist ein anderes Thema. Also jetzt nochmal zurück zum EU-AI-Act. Da geht es also nicht um Moral, sondern es geht um Gerechtigkeit. Es geht darum zu definieren, welche KI-Systeme mit bestimmten Risiken behaftet sind. Es gibt KI-Systeme, die haben ein hohes Risiko und es gibt KI-Systeme, die haben kein Risiko. Und das wird in diesem EU-AI-Act ein bisschen aufgebrochen und entsprechend beschrieben. Und dann werden entsprechende Anforderungen gestellt an die Hersteller, die dann eben diese Anforderungen erfüllen müssen, um beispielsweise eine Zulassung für bestimmte KI-Systeme zu bekommen. Und KI-Systeme, die mit einem hohen Risiko versehen sind, sind KI-Systeme, die beispielsweise Urteile fällen über Menschen. Das muss besonders angeschaut werden, wobei man ganz klar sagen muss, der EU-AI-Act schaut nicht auf militärische Systeme, sondern tatsächlich nur auf zivile Systeme, kommerzielle KI-Systeme und beschäftigt sich mit deren Risiken. Also es ist wirklich abgestuft von, ja, wie gesagt, Menschen überwachen, Menschen klassifizieren, kategorisieren. Es sind Systeme mit hohem Risiko, wenn das zum Beispiel Auswirkungen hat auf die Kreditwürdigkeit eines Menschen, auf die Souveränität eines Menschen, der ja über seine Zukunft selbst bestimmen möchte und das nicht einer Maschine anheimgeben möchte, bis hin zu Systemen, die wenig Risiko haben, weil sie beispielsweise Filmempfehlungen aussprechen. Also das ist ein bisschen abgestuft in diesem EU-AI-Act. Und da geht es eben darum, dass, wenn man da compliant sein möchte, dass man schauen muss als Hersteller, dass man Systeme in einer Sandbox zertifizieren lässt. Es ist noch jetzt die Frage, wie das überhaupt umgesetzt werden soll. Ich stelle mir das relativ schwierig vor, weil auch die Frage, man sich gefallen lassen muss, ja, welche KI denn? Denn wir haben unterschiedliche Klassen von KI, seit KI im letzten Jahrhundert in Anführungsstrichen erfunden wurde. Wir haben eine erste, zweite, dritte, vierte Welle von KI. Und der EU-AI-Act bezieht sich eben tatsächlich eigentlich nur auf die zweite Welle von KI, die klassifiziert Menschen, die kategorisiert Menschen oder Dinge eben auch. Und die dritte Welle von KI, das sind KI-Systeme, die tatsächlich eben schon der Kern technischer Autonomie sind. Und da stellen sich ganz andere philosophische Fragen, auch ganz andere rechtliche Fragen, Haftungsfragen. Und das wird so eigentlich noch nicht abgedeckt von dem EU-AI-Act. Und tatsächlich ist es ja auch so, wenn man diese Systeme irgendwie zertifizieren lassen will, dann braucht man ja entsprechend Zertifizierungsbodies. Und die sollen auf nationaler Ebene eingerichtet werden, die eben auch diese Sandboxes zum Testen und Zertifizieren dieser KI-Systeme der Hersteller darstellen. Und das halte ich für sehr, sehr schwierig, weil nämlich je nachdem, was für ein System of Interest wir haben, das zertifiziert werden soll, braucht man komplett andere Sandboxes. Und ich glaube nicht, dass die so ein nationaler Regulierungsbody oder Zertifizierung zur Verfügung stellen kann. Also das stelle ich mir schwierig
vor. Im Gespräch sind da ja eben auch so Begriffe wie Robustheit, Vertrauenswürdigkeit, diese Schwierigkeit, sozusagen eine Gedankenwelt ja letztendlich operationalisierbar zu machen. Darum geht es ja eigentlich immer bei diesen Fragestellungen und das wirklich ins konkrete Tun zu bringen. Glauben Sie, dass es einfach immer so ist und so sein wird, dass man da sozusagen hinterherhinkt? Sie haben es ja gerade gesagt, das bezieht sich vor allem auf die zweite KI-Entwicklungswelle. Wäre das denkbar, Systeme zu machen, die wirklich schon zukunftsträchtiger sind, als man es eben derzeit denkt? Oder ist es einfach normal, dass wir hinterherhinken?
Ich glaube das auch nicht, dass wir zukunftsträchtig bauen können. Ich weiß das. Das liegt einfach an meiner Arbeit. So, zunächst mal ist es so, wir haben das Recht, das natürlich in gewisser Weise, sag mal, tatsächlich ein bisschen hinterherhinkt oder lange Zeit braucht. Also wir haben, wenn wir Gesetzgebungsvorhaben in der EU haben, haben wir es in der Regel so mit 7, 6, 7, 8 Jahren zu tun, bis das Ganze dann tatsächlich in Kraft tritt. Was daran hängt, dass eben EU-Gesetzgebung noch abgeklärt werden muss auf nationaler Ebene, ist es tatsächlich compliant mit dem Recht auf nationaler Ebene. Also das deutsche Recht ist ja, hat ja eine andere Rechtshistorie als das französische Recht. Und das sind ja zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und da muss man einfach abklären, passt das eben rein in diese jeweiligen philosophischen, rechtsphilosophischen Gedankengänge. So, das ist mal das eine, deswegen dauert das lange. Aber hier hat sich die Industrie oder haben sich die Ingenieure in der Zwischenzeit schon selbst geholfen. Es gibt nämlich einen brandneuen Standard, einen Standard für wertebasiertes Engineering von einem Institut, ein sehr ein globales, hoch anerkanntes Institut, das IEEE-Institut, also das Institut für Electrical and Electronical Engineering. Das ist eine globale Ingenieursvereinigung, die ist riesig und hat eine ganze Menge an Standards in den letzten Jahrzehnten bereits gelauncht. Und die haben jetzt einen ganz neuen Standard in die Welt gesetzt. Das ist initiiert worden vom Standardisierungskomitee in New York. Das ist der Standard IEEE 7000, der im September 2021 in Kraft getreten ist. Und da geht es eben ganz genau darum zu sagen, okay, was sind rechtliche Anforderungen und was sind ethisch-moralische Anforderungen in meiner Gesellschaft und wie ist der Übersetzungsprozess hin zu wertebasierter Technik, also wie kann ich diese Gefühle übersetzen durch einen Übersetzungsmechanismus in Systemfunktionalität. Das geht, das ist wie gesagt brandneu. Wir sind jetzt eben dabei, gerade entsprechende Kurse aufzubauen an Universitäten, die entsprechende Trainings anbieten, denn wir haben hier eine soziale Innovation, mit der wir zu tun haben. Das ist der erste Standard weltweit, der überhaupt diese ja, die Werte, sage ich mal, die als Gefühle gelten oder sich als Gefühle zum Ausdruck kommen, übersetzen können. Also der Standard an sich ist eine soziale Innovation und innerhalb des Standards gibt es auch nochmal eine soziale Innovation, weil die führt nämlich einen neuen Berufsstand ein, das ist der sogenannten Value Leads und die haben im System Engineering Prozess die Aufgabe dieser Übersetzung. Die müssen trainiert sein auf Ethiktheorien, auf Axiologien, also auf Wertetheorien und auf der anderen Seite müssen sie ein technisches Verständnis haben. Und das sind eben so diese Übersetzer in diesem Software, konkret bei der KI im Softwareentwicklungsprozess, im KI-Entwicklungsprozess, die eben tatsächlich die Anforderungen der Gesellschaft, des Gesetzgebers aufgreifen und übersetzen in Systemanforderungen. Also das gibt es und das ist ein wunderschöner Standard, der nicht so ganz leicht umzusetzen ist, weil man, wie gesagt, viel Vorwissen braucht, auch philosophisches Vorwissen braucht. Aber er ist in sich total stimmig und ganz, ganz was Schönes. Und das, was da rauskommt, ist einfach bessere Technik. Und wir kommen auch weg von dem Standard, von dem, was Sie gerade gesagt haben. Vertrauenswürdige KI und ethisch KI und was immer. Das sind ja irgendwelche Listen. Ja, was soll das denn sein konkret? Ja? Und diese Listen beschränken uns natürlich auch beim Engineering. Und die sind auch, beschränkt auf unsere kulturelle Hintergrundstrahlung, auf unsere persönliche Erfahrung. Und damit eben sind sie auch irgendwo sehr subjektiv. Und das ist das eine. Und das zweite ist, dass solche Listen wie Robustheit oder Sicherheit, sichere KI-Systeme, robuste KI-Systeme, performante KI-Systeme, tja, sag ich mal, das ist eine Selbstverständlichkeit. Das sage ich also mit 25 Jahren IT-Erfahrung. Das sind Qualitätsattribute von Software, die können aber überhaupt nicht zum Ausdruck bringen, wie ich die Menschenwürde schütze, wie ich Werte wie Mut schütze, Heimatliebe, ja, wenn wir schon von diesen Dingen reden. Ja, wie soll ich denn das mit robuster, mit performanter, mit sicherer KI zum Ausdruck bringen? Also da fehlt es ganz weit. Und diese Listen sind total unzulänglich, um tatsächlich qualitativ gute, wertebasierte Technik hervorzubringen. Und deswegen ist der Standard so wichtig, der schafft das nämlich.
Glauben Sie denn, dass es irgendwo ein Ende gibt von dieser Operationalisierbarkeit? Ich habe gerade vor 2 Tagen ein Gespräch geführt mit der Theologin Johanna Haberer, die ja so ein Buch über die Seele geschrieben hat. Und ihre These ist eben so ein bisschen zu sagen, das, was die Seele ausmacht, und da kommt sie natürlich auf diese ganzen weichen Faktoren, die geht verloren mit unserer datenbasierten Lebenswelt. Und sie fordert das so ein bisschen zurück. Glauben Sie, dass eben so Standards das wirklich einholen können? Oder glauben Sie eben auch, dass der Mensch sozusagen immer das Gegenüber sein muss und das Korrektiv?
Also grundsätzlich hat Frau Haberer natürlich recht. Ja, wir machen in unserer Gesellschaft alles messbar. Und durch die Messbarkeit geht einfach alles verloren am Menschen, was nicht messbar ist. Das Gewissen, die Seele. Also da hat sie recht. Also, und das macht den Menschen aus. Das ist so eine holistische Sichtweise auf den Menschen, die sich nicht unbedingt messbar machen lässt. Ich glaube trotzdem, dass wir durch diesen, es gibt nur diesen einen Standard. Also man kann nicht sagen, die Standards. Also es gibt nur diesen einen Standard. Und dieses Standardisierungsgremium hat 7 Jahre daran gearbeitet, hat sich recht schwer getan. Aber ich glaube, dass wir das schaffen können, doch viele Dinge abzubilden, von denen wir sagen, das ist eigentlich irgendwie unmöglich. Und zwar liegt das daran, weil dieser Standard sich mit Ethiktheorien beschäftigt, bestimmte Anforderungen der Gesellschaft, Gefühle, das, was die Seele zum Ausdruck bringt, durch verschiedene Ethiktheorien durchlaufen lässt, dann versucht auch irgendwie zu objektivieren. Das heißt, der Standard lehnt sich an Max Scheler's Axiologie, also Max Scheler's Wertetheorie, die ja auch versucht, Werte aus diesem subjektiven Umfeld herauszubrechen und zu objektivieren und das dann eben zu übersetzen. Was ich daran sehe, ist, dass es möglich ist, dass es aber nicht selbstverständlich ist und dass es auch nicht einfach so sich aus dem Ärmel schütteln lässt und mit Listen von Softwarequalitätsanforderungen schon gar nicht geht. Das ist ein Vorgang, das funktioniert. Das Einzige, was ich jetzt sage, ist, ich sehe es konkret, dass es geht, aber es gibt natürlich noch nicht viele Systeme, die sich an diesem Standard, die nach diesem Standard richten. Also ein System, das wir hier in-house gerade aktuell bauen für die Regierung, richtet sich nach diesem Standard, weil natürlich der Standard sich zwar einerseits an kommerzielle Unternehmen, Softwarehersteller richtet, an Google, an Facebook, an Twitter und versucht einfach dort bessere Systeme zu erzwingen fast. Ja. Aber tatsächlich ist es ja so, dass wenn ich in die Fußstapfen des Staates trete, dann bin ich natürlich als Staat ganz besonders gefordert, zum Beispiel das Grundgesetz zu berücksichtigen, den Rechtsstaat zu berücksichtigen. Das heißt, ich habe hier einfach viel größere Not, wenn ich Regierung bin. Und deswegen haben wir für ein System, das wir für die Regierung bauen, den Standard aufgegriffen und wenden den jetzt an. Also da haben wir eines der ersten Systeme in Deutschland, das sich nach diesem Standard richtet. Und ich sehe, dass der Standard funktioniert. Aber dass es halt einfach doch wirklich eine ganze Menge Zusatzarbeit ist. Und das wird es auch für die Unternehmen bedeuten, wenn die ihre Systeme zertifizieren lassen wollen nach dem Standard, müssen sie einfach entsprechende Investments und Budgets in die Hand nehmen, um Value Leads einzustellen, zu bezahlen. Das ist kein billiger Spaß, das ist ein ziemlicher Aufwand auch. Aber wie gesagt, die Garantie hinterher ist die, dass ich sagen kann, zertifiziert nach Standard, wir haben Compliance mit dem, sag mal, Grundgesetz, mit unseren rechtsstaatlichen Vorschriften und eben auch mit bestimmten moralischen Anforderungen der Nutzer, die haben wir mit berücksichtigt. Und das ist es wert, meiner Meinung nach. Es kommt einfach bessere Software dabei heraus.
Darf ich erfahren, um welche Inhalte das gehen wird oder ist das noch unter Verschluss? Also Sie das, was Sie bauen für die Bundesregierung, genau worum es da geht?
Es ist ein Simulationssystem für die Bundeswehr. Ich sage es mal ganz einfach, es ist in Anführungsstrichen ein Computerspiel, in dem künstliche Intelligenz gegen künstliche Intelligenz antritt. Und das Ganze wird aber auf einem sehr realistischen Modell des modernen Gefechtsfelds stattfinden. Das heißt also, es ist nicht einfach ein Computerspiel, wo wir uns etwas ausdenken, also wo wir uns eine Umgebung ausdenken, die dann halt nur im Computerspiel so ist, sondern wir gehen tatsächlich eben von Modellen echter Assets aus, die auf dem Gefechtsfeld zum Zuge kommen. Der Gepard-Panzer zum Beispiel ist dort modelliert, Drohnen sind modelliert, und zwar aktuelle Drohnen, wie sie eben auch verkauft werden von Drohnenanbietern, um zu simulieren, wie Drohnenschwärme angreifen können und wie die abgewehrt werden können. Es gibt nämlich im Moment praktisch kein Mittel gegen Drohnen. Das ist eine ganz große Gefahr, die Gefahr aus der Luft. Und das simulieren wir in diesem Simulator sehr realistisch und sehr genau. Und wir arbeiten da eben auch zusammen mit Unternehmen aus der Verteidigungsindustrie, die uns Daten zur Verfügung stellen, ihrer Sensorik beispielsweise, ihrer Radarsysteme, sodass wir tatsächlich sehr, sehr realistisch nachspielen können im Computer, in diesem Simulationsenvironment, wie sich Drohnen, die mit künstlicher Intelligenz aufgeladen sind, verhalten können. Weil das hat ja noch nie jemand beobachtet. Wir wissen, es ist in der Pipeline, es wird entwickelt, aber noch niemand hat es sehen können, was da tatsächlich möglich ist und was es bedeutet, wenn da, sagen wir mal, ein Schwarm von Hunderten von Drohnen auf dich zufliegt und was es bedeutet und wie man die abwehren kann. Und das simulieren wir in dieser sehr realistischen Umgebung, um zu entdecken, ja, neue Abwehrmöglichkeiten, neue Taktiken, neue Gegenstrategien.
Ich habe nachgelesen, Sie waren an einer Klosterschule. Sie hatten mir vor einigen Jahren bei einem Interview auch schon erzählt, dass der Glaube Sie schon auch geprägt hat. Mich würde einfach Ihre persönliche Situation da nochmal interessieren. Wie sehr tragen Sie eben dieses Wertekonstrukt mit in Ihre Arbeit, gerade wenn Sie sagen, Sie arbeiten eben auch mit der Bundesregierung zu solchen kriegerischen Themen, sage ich jetzt mal. Wie gehen Sie damit um für sich selbst?
Ja gut, ich meine, es ist kein großes Geheimnis, dass ich katholisch bin und dass ich gerne katholisch bin. Wenn ich in die Heilige Schrift schaue, dann ist es so, dass Verteidigungskriege erlaubt sind. Ich darf mich verteidigen und ich halte es auch für wichtig, dass wir uns verteidigen, denn wir haben wirklich etwas zu verteidigen. Das ist unsere Demokratie. Es ist gar nicht selbstverständlich, dass wir demokratisch leben, dass wir uns frei äußern können, dass wir uns frei versammeln können, dass wir Minderheiten schützen können. Wenn wir ein Stückchen weiter in den Osten schauen, sehen wir ganz andere Konzepte, ganz andere Systeme. Und der Krieg gegen die Ukraine ist nicht nur ein Krieg gegen ein Land, sondern tatsächlich geht es ja hier um die Idee, die Weltordnung zu verändern, mehr hin zur Diktatur, mehr hin zum Autoritarismus, mehr hin vielleicht auch zum Faschismus. Wenn ich mich in die Opferrolle begebe als Staat, dann hat das faschistische Züge. Und das, denke ich, das müssen und dürfen wir abwehren. Das ist vom Glauben her, also zumindest vom Katholizismus her, gedeckt. Ich finde das auch vernünftig, das zu tun. Ja, und deswegen habe ich damit nicht notwendigerweise ein Problem. Ich bin ja nicht offensiv unterwegs, sondern ich bin tatsächlich dabei zu sagen, ich arbeite für die Verteidigung, für die nationale Sicherheit und dazu stehe ich.
Sie hatten in einem anderen Buch eben auch nochmal dieses Thema freier Zugang zu Informationen und Freiheit der Presse, die im Grundgesetz verankert ist. Und Sie hatten damals eben geschrieben, dass so Plattformen wie Google so einen Informationsvorsprung haben. Mir geht es nochmal um diese Frage nach den Minderheiten. Was können wir, was müssen wir tun, um Minderheiten zu berücksichtigen, gerade in diesem Bereich der Kommunikation. Also wie Sie die Situation derzeit bewerten. Wir sprechen über Fake News, wir sprechen eben über den Einfluss dieser großen Plattform, wie Sie das bewerten und was Sie glauben, wäre es denkbar, dass wir eben zurückkehren zu so einer Quellenbewertung und damit zu einer anderen Wahrnehmung von Informationen?
Also ich glaube, dass Minderheiten bei uns wirklich die Möglichkeit haben, sich hier Stimme zu verschaffen und dass das Internet tatsächlich auch dazu beigetragen hat, dass das eben möglich ist. Ja. Auf der anderen Seite muss man eben schauen, dass bestimmte Stimmen auch enforced werden, wie sagt man das auf Deutsch, also verstärkt werden durch die technischen Möglichkeiten, die wir im Internet eben haben. Also ich denke beispielsweise an Bots, Social Bots, die ja bekannterweise unterwegs sind im Internet. Wir haben ja jetzt eben erst den Fall gehabt, Elon Musk hat Twitter nicht übernommen, weil nicht klar war, wie viele Social Bots sind da eigentlich unterwegs, die sich als Menschen ausgeben. Also das ist natürlich schon ein Problem, aber die Frage nach der Wahrhaftigkeit einer Information ist ja eigentlich nochmal eine andere. Das ist das, wo Sie die Frage nach der Quelle stellen. Das ist nach wie vor ein Problem, denn tatsächlich im Internet können Sie Informationen nicht vertrauen, wenn Sie nicht wissen, wo diese Information herkommt. Also die Quelle ist immer unglaublich wichtig, um die Wahrhaftigkeit einer Information zu bewerten, die Zuverlässigkeit einer Information zu bewerten. Das Problem ist ja nach wie vor nicht gelöst. Ja. Das Problem besteht ja nach wie vor, weil viele Informationen, die im Internet kolportiert werden, ja auch unter falschem Namen oder anonym abgesetzt werden. Also das ist nach wie vor nicht gelöst. Das ist einfach, wie es halt immer ist mit Softwaresystemen, auch mit dem Internet. Wenn sowas mal in die Welt gesetzt ist und es hat in Anführungsstrichen ein schlechtes Design, dann können Sie hinterher nicht mehr Wahrhaftigkeit, nicht mehr Sicherheit, nicht weniger Hate Speech neu hineindesignen, weil dann ist es einfach vom Bein weg, wie der Bayer sagt, falsch designt.
Glauben Sie, dass so ein Standard dem Abhilfe schaffen könnte? Meine Wünsche oder Ideen war es immer zu sagen, wir brauchen im Prinzip so eine Art Zertifizierungssystem für Medien. Ja, also um genau das zu gewährleisten und einfach sagen, so das ist das, worauf wir uns verständigen. Wäre das denkbar?
Also genau dafür ist beispielsweise dieser IEEE 7000 Standard geschaffen worden, mit genau dieser Idee. Die Frage ist jetzt einfach, setzt sich das durch? Also ich sehe, dass sich dieser Standard jetzt langsam ausbreitet, weil er aufgegriffen wird, weil er von Universitäten aufgegriffen wird, weil er von Regierungen aufgegriffen wird. Also das EU-Parlament kennt den Standard, weiß darüber Bescheid. Die NATO kennt diesen Standard, weiß darüber Bescheid und überlegt eben, ob sie das in 32 NATO-Staaten ausrollen soll. Das heißt also, der greift jetzt um sich, der verbreitet sich. Und damit wird natürlich auch der Druck größer auf Unternehmen, mit diesem Standard irgendwie zu leben und compliant zu sein. Und wenn der Standard sagt, okay, hier gibt es Zertifizierung, jeweils nicht pro Unternehmen, sondern jeweils wirklich nur pro System, System of Interest, wie der Standard sagt, dann gibt es, glaube ich, doch schon Druck auf die Unternehmen zu sagen, wir wollen compliant sein mit dem Standard, weil dann haben wir unseren Stempel, dann haben wir unsere Zertifizierung und dann können wir nachweisen, wir haben nach dem Standard entsprechend gearbeitet und die Sache eben rechtlich und ethisch compliant gemacht. Das steigert eben auch die Qualität und auch die Glaubwürdigkeit von Unternehmen, die solche Softwaren bauen.
Liebe Frau Hofstetter, vielen Dank, dass Sie in den Podcast gekommen sind. Das waren sehr bereichernde Worte und wir bleiben in Kontakt.
Vielen herzlichen Dank und alles Gute.